Ja, ihr habt es sicher schon alle gesehen. Wir wollen uns heute mit dem Leben Hiobs beschäftigen, der in einer längeren Lebensphase außergewöhnliches Leid, Krankheit und Not durchleben musste. Hiob war zu seiner Zeit nach dem Urteil Gottes der weltweit gerechteste Mensch auf Erden. Und dabei kein Nachkomme Abrahams, überleg das mal. Das heißt, er gehörte nicht zum Volk Israel. Und die Bibel beschreibt seine Leidensphase dann in 42 Kapiteln. Und wir alle können hier für unser eigenes Leben viel lernen, weil es auch in deinem und meinem Leben Nöte und Probleme gibt. Und je älter man wird, desto mehr kann man davon auskosten, hätte ich fast gesagt. Aber zum Schluss des Bibelbuches wird uns dann auch berichtet, dass Gott Hiob nach den bestandenen Glaubensprüfungen ganz besonders gesegnet hat. Das heißt, wenn wir über Hiob nachdenken, vermittelt dieses Bibelbuch auch Hoffnung in und nach dem Leid. Die Existenz Hiobs wird uns in der Bibel in Ezekiel 14, Vers 14 und 20 und in Jakobus 5, Vers 11 mitgeteilt. Im Buch Ezekiel wird er im Zusammenhang mit besonders treuen Gottesmännern wie Noah und Daniel genannt. Und darüber kann man sich natürlich freuen. Wer der Verfasser dieses Buches ist und wann Hiob genau gelebt hat, wissen wir nicht. Man hat lange Zeit vermutet, dass er das Buch bis auf die letzten Verse über seinen Tod selbst geschrieben habe. Aber dagegen spricht natürlich seine Aussage, sein Wunsch in Kapitel 19, Vers 23 und 24. Dort steht, oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch kämen und aufgezeichnet würden, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen gehauen würden, auf ewig. Sein Gott, dem er voll vertraute, hat diesen Wunsch erfüllt. Und wir dürfen aus diesem Buch viel Trost lernen, empfangen. Wir dürfen Geborgenheit sehen. Einige haben auch gesagt, dass sein vierter Freund Eliu der Verfasser dieses Bibelbuches gewesen sei. Auch Salomo und Hiskia hat man ins Gespräch gebracht. Um israelischen Talmud gibt es darüber hinaus einen guten Hinweis, dass Mose dieses Buch geschrieben haben könnte. Denn Mose hat 40 Jahre in der Wüste die Herde Jethros seines Schwiegervaters gehütet. Und wie hochintelligent er war, das wissen wir, ja, wenn wir die fünf Bücher Mose betrachten und was er alle im Werk des Herrn tun durfte. Es könnte sein, dass Jethro ihm das alle erzählt hat. Aber ihr Lieben, all das sind nur Vermutungen. Wir wissen also nicht genau, wer dieses Buch geschrieben hat, aber wir dürfen trotzdem viele Nutzanwendungen für uns aus diesem Text herausziehen. Ich habe mal vor 12 Jahren 4 Vorträge über Hiob gehalten und der Gedanke, der kam mir eigentlich jetzt, als Martin dann verhindert war durch die Reha, mal wieder über Hiob nachzudenken und er glaubt gar nicht, wie tief das in mein Herz gefallen ist. Ihr Lieben, im Judentum vermutet man auch, dass Hiob ein Nachkomme Nahors sein könnte. Nahor war ein Bruder Abrahams, könnt ihr nachlesen, 1. Mose 11, Vers 26 bis 29. Hiob lebte also sehr wahrscheinlich zur Zeit der Patriarchen im Lande Uz, in dem Gebiet, das später nach der Eroberung Kanaans durch Josua vom Stamm Manasse bewohnt wurde. Also lange Zeit, bevor das Volk Israel am Berg Sinai von Gott die 10 Gebote bekam. Darüber hätten die Juden mehr nachdenken müssen, denn hier wird deutlich, dass der allmächtige Gott nicht nur sein auserwähltes Volk Israel im Blickfeld hat, sondern auch die Nationen, wenn wir hier über diesen Hiob nachdenken. Und darüber dürfen wir uns freuen. In Klagelieder 4, Vers 21 finden wir einen Hinweis auf das Land Uz. Dort steht, sei fröhlich und freue dich, Tochter Edom, die du wohnst im Land Uz. Das heißt, die Edomiter lebten in dem ehemaligen Wohngebiet Esaus. Heute gehört der Landabschnitt zu Jordanien und ich habe den Bereich einmal auf der Folie rot eingekreist. Bevor wir Hiob 1 und 2 betrachten, wollen wir zunächst einige grundsätzliche Punkte und Fragen überdenken. Erstens, am Anfang des Buches begegnen wir einem Mann, der schrecklich leidet und verzweifelt im Staub der Erde sitzt und trotzdem sein Leid in großer Demut erträgt. Ich denke, wir bewundern vielleicht seine Größe und Rechtschaffenheit und erschrecken über sein Leid. Aber ihr Lieben, am Ende dieses Buches begegnen wir dem gleichen Mann, der für seine Freunde Opfer darbringt und betet. Ein Mann, der seine Kinder liebt und der mit seinen Verwandten isst und trinkt und Glück und Unglück teilt. Ein Mann, dessen Herz groß geworden ist und in dessen Leben Gott wahrhaftig Raum gefunden hat. Und in Kapitel 42 ab Vers 16 lesen wir: Und Hiob lebte nach diesen Ereignissen noch 140 Jahre. Und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder 4 Generationen. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Ihr Lieben, zweitens, das führte mich dann zu der Frage, wie alt ist der Hiob denn eigentlich geworden? Das sagt uns das Buch Hiob gar nicht. Wir wissen nur, welche Welle, gewaltige Welle von Leid ihn überrollt hat. Ihr Lieben, aber wir wollen darüber nachdenken. Ich habe einmal nachgerechnet und gehe persönlich davon aus, dass er zu der Zeit, als er so leiden musste, schon 50 bis 65 Jahre alt gewesen sein muss. Ich will das auch begründen, denn wenn er früh geheiratet hat, wie ich mit 23 Jahren, dann brauchte er bestimmt 12 Jahre, um 10 Kinder zu zeugen. Ne? Und dann mussten diese Kinder ja auch noch heranwachsen. Und dann haben wir hier im Kapitel 1 und 2 den Hinweis, dass sie schon in den Häusern des Ältesten und der anderen Brüder Feste gefeiert haben. Also können wir davon ausgehen, dass Hiob dann 50 bis 65 Jahre alt gewesen sein muss, als ihn dieses Leid erfasst hat. Ich denke, vorher hat er wohl ein glückliches, gottesfürchtiges Leben geführt, als der reichste Mann im Nahen Osten. Ja, so beschreibt ihn das Buch Hiob. Die nächste Frage, wie lange dauerte wohl die Lebensphase, in der Hiob so viel Leid ertragen musste? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Viele Gläubige denken, dass das ganze Leben Hiobs eine einzigartige Katastrophe war und nur aus Leid, Elend und Verzweiflung bestand. Aber auch das ist nicht so. Denn das Buch Hiob zeigt uns schwerpunktmäßig nur den relativ kurzen Abschnitt von Leid und Schmerz in einem ansonsten sehr langen Leben, einem gottesfürchtigen und glücklichen Leben. Und wenn wir uns die Zeit der Katastrophen und seiner Krankheit ansehen, ja, dann erschreckt man und fragt man sich, wie viele Monate, wie viele Jahre hat dieses Leid gedauert? Ihr Lieben, dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Wunden, die dieses Leid in seinem Herzen geschlagen hat, sicher nicht leicht zu ertragen waren. Stellt euch mal vor, Hiob hat seine 10 Kinder verloren. Tja, und da kommt die vierte Frage, und wie alt ist Hiob wohl geworden? Nun, da können wir ja jetzt gut weiterrechnen, wenn wir die anderen Zahlen in etwa annehmen. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Leidenszeit mit 55 bis 65 Jahren begann, müssen wir noch 140 Jahre hinzurechnen. Das haben wir ja gelesen. Also ist der Hiob wohl rund 200 Jahre alt geworden. Denn er lebte ja nach diesem Leid noch 140 Jahre. Und Gott segnete ihn mehr als vorher. Ihr Lieben, die Lebenserwartung in dieser Zeit war eine andere. Wir wissen, dass Tara, der Vater Abrahams, auch sehr alt wurde. Und Abraham selbst wurde 175 Jahre alt. Ich bin jetzt 80, ihr Lieben. Also 175 möchte ich nie werden. Ne? Jedenfalls nicht hier auf der Erde, sondern beim Herrn. Ja? Aber das war eine andere Zeit, in der man dort lebte. Und wir haben ja mehrere Beispiele, die uns das ganz klar zeigen. Ja, beim Lesen dieses Bibelbuches taucht auch ganz automatisch noch eine fünfte Frage auf. Die ist äußerst wichtig. Warum lässt Gott zu, dass auch fromme Menschen, wiedergeborene Menschen so viel leiden müssen? Ihr Lieben, ich kenne die Antwort leider auch nicht. Aber zurück zu Hiob. Gott hat auch ihm nie den speziellen Grund für seine Leiden erklärt. Und wir wissen das in unserem Leben meistens auch nicht. Aber der Herr lässt jeden Leser dieses Buches Augenzeuge außergewöhnlicher Szenen werden, die sich hinter den Kulissen im Himmel abgespielt haben. Das werden wir gleich sehen. Ich dachte bei der Vorbereitung auch an den Vers aus Jesaja 55, Vers 8 und 9. Da heißt es, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und das dürfen wir auch im Leid nie vergessen. Gott ist allmächtig, Gott liebt uns. Und der Herr ging bei den Prüfungen Hiobs von Anfang an davon aus, dass der seinen Glauben nicht verliert, sondern dass der treu auf seiner Seite bleiben wird, ihr Lieben. Und das haben wir hinterher auch gesehen. Das sollte in unserem Leben auch so sein. Egal welches Leid dich trifft, nimm es an aus der Hand des Herrn. Dann wird es dir viel leichter, es zu ertragen. Und der Herr ist bei uns. Aber darüber werden wir nachher noch sprechen. Ja, ihr Lieben, wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass die Welle von Leid und Not und Tod im Garten Eden losgetreten wurde, als Adam und Eva im Paradies gesündigt haben. Da begann das Leid, da kam der Tod in diese Welt. Ihr Lieben, und das ist nicht einfach. Wenn ich überlege, über 5 Milliarden Menschen sollen schon gestorben sein. Manche sagen 6 Milliarden. Also die Erde ist ein großer Friedhof, ne? Jetzt leben noch 8 Milliarden auf der Erde. Die sind auch alle auf dem Weg, wohin? Zum Tod. Wenn sie nicht zu der kleinen Schar gehören, wenn der Jesus wiederkommt und wenn er uns dann entrückt, die wir an ihn glauben, wenn wir noch nicht auf dem Friedhof liegen. Was wird das für ein Augenblick sein? Wir müssen auch berücksichtigen, wenn wir über Leid nachdenken, ja, dass wir uns vieles selber zufügen, dass es nicht von Gott kommt. Ich habe hier mal 3 Punkte aufgeführt. Erstens, hinter den allermeisten Leiden und Nöten steckt natürlich der Satan, der Verführer von Anfang an. Er versucht uns in Schwierigkeiten hineinzubringen, in Nöte, wie er es bei Hiob mit Gewalt auch versucht hat. Darüber hinaus ist der zweite Punkt, gibt es sehr viele Leiden und Schmerzen, die wir uns selber zufügen. Auch das muss man klar sagen, durch unser eigenes Leben. Und ich denke, erst an dritter Stelle folgen dann die Nöte, wo der Herr uns leiden lässt. Aber er hat immer ein Ziel dabei, er will uns erziehen, er will uns brauchbar machen für den Dienst in seinem Werk. Und das ist ganz, ganz wichtig und diese Dinge geschehen immer zu unserem Besten. Dass er uns in die Stille führt und dass wir uns ihm unser Leben neu übergeben. Zu Punkt 1. Der Mensch ohne Gott erfindet schreckliche Waffen, führt Kriege und mordet und tötet und beutet aus. Und dann fragt man unverschämterweise, ja, wenn es einen Gott gibt, warum verhindert er das denn nicht? So sieht es doch aus auf unserer Welt. Wir sind verantwortlich für diese Dinge. Ich komme zum zweiten Punkt. Leiden, die wir uns selber zufügen. Das Rauchen hat viele Menschen an Lungenkrebs sterben lassen. Übermäßiger Alkoholgenuss, der süchtig und krank macht, hat viele Familien in Schwierigkeiten gebracht, auch in finanzielle Not, wo man dann einfach nicht mehr damit zurechtgekommen ist, ihr Lieben. Und geht einmal durch unsere Städte zum Bahnhof oder an andere Stellen, wie viel Rauschgiftsüchtige dort abends auf der Straße liegen. Leid, dass man sich selber zufügt. Und ich denke auch hier ja, an die Menschen, die heute in unserer Zeit zum Ehebruch verführt werden. Viele Ehen gehen kaputt und 50 Millionen Kinder werden jedes Jahr weltweit abgetrieben. Wer ein bisschen vorsichtig ist, dann guckt euch das untere linke Bild nicht an. So gehen Menschen um, wie viel Leid kommt über diese Welt. Und ihr Lieben, auch der Verfall des Körpers im Alter, der kann uns Schwierigkeiten bereiten. Wir kommen jetzt zu dem Bibeltext aus Hiob 1, Vers 1 bis 22 und wollen zunächst über die Frage nachdenken, welches Leid ließ Gott im Leben Hiobs zu? In Kapitel 1 und 2 finden wir die Antwort. Es geht um 2 gezielte Angriffe Satans, die jeweils mit einem Gespräch im Himmel zwischen Gott und Satan beginnen. Und dann werden uns die Folgen auf der Erde gezeigt. Die erste Prüfung Hiobs betraf seinen ganzen Besitz und seine 10 Kinder. Bei der zweiten Prüfung ging es um seine Gesundheit, die der Satan bewusst zerstörte. Wir beginnen mit der ersten Szene und wir lesen Hiob 1 ab Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 gespannen Rinder und 500 Eselinnen. Und sein Gesinde war sehr zahlreich, sodass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Nun pflegten seine Söhne hinzugehen und Gastmahl zu halten, der Reihe nach im Haus eines jeden. Dazu sandten sie hin und luden ihre 3 Schwestern ein, mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls reihum gegangen waren, da sandte Hiob hin und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht. So machte es Hiob alle Tage nach den Gastmählern. Jetzt kommt der Blick nach oben. Es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Das ist das Urteil über Hiob. Ihr Lieben, was für ein Zeugnis. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum umhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Lande ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zu dem Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sagte, die Rinder waren gerade beim Pflügen und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und die Knechte erschlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel, brannte unter den Schafen und den Knechten und verzehrte sie. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein anderer und sagte, die Chaldäer hatten 3 Abteilungen aufgestellt, sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen. Und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Und während der noch redete, da kam ein anderer und sagte, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die 4 Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. 4 schreckliche Nachrichten. Und was macht der Hiob jetzt? Was macht er? Wie reagiert er darauf? Ihr Lieben, das ist unheimlich wichtig, dass wir uns das tief ins Herz hineinprägen. In Vers 20, da steht dann, da stand Hiob auf, zerriss sein Obergewand, schor sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Wahnsinn, ne? Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Soweit zunächst der Bibeltext. Ihr Lieben, wir wollen uns jetzt mit den gelesenen Versen beschäftigen und über die 7 schweren Prüfungen Hiobs nachdenken, die ich hier auf dem Bildschirm aufgelistet habe. Und dabei wurde Hiob ohne sein Wissen von Gott auf die Probe gestellt. Alles begann damit, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, um über ihr Tun zu berichten. Bei den Söhnen Gottes sind hier die treuen, nicht gefallenen Engel gemeint, die der Herr vor den Menschen erschaffen hat. Und der Satan war auch anwesend, ein gefallener Engelsfürst, der immer noch Zugang zum Himmel hat, als Ankläger aller Gläubigen, also der auch dich und mich anklagt. Auf die Frage Gottes, wo kommst du her, antwortet der Satan vom Umherstreifen auf der Erde. Dabei hat er ganz sicher auch die Gläubigen beobachtet und versucht, sie zur Sünde zu verführen und dann vor Gott anzuklagen. Denn er ist der Fürst dieser Welt und bis er beim Endgericht in den feurigen Pfuhl geworfen wird, Offenbarung 20. Der Herr fragte Satan, ob er beim Durchstreifen der Erde auch Acht gehabt hat auf seinen Knecht Hiob, ein herausragender Mann als treuer Diener Gottes. Ihr Lieben, und was sagt der Satan? Streck nur einmal die Hand aus, taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Wir sehen hier, dass Satans Macht durch Gott begrenzt wird. Er kann nur das tun, was Gott ausdrücklich erlaubt hat. Und dann kommt der Teufel auf die Erde und schlägt erbarmungslos zu. An einem einzigen Tag verliert Hiob all sein Vermögen. Seine 10 Kinder sterben. Und wir wollen uns das einmal genauer anschauen. Die ersten 4 Prüfungen wurden abwechselnd von Menschen und durch Naturkräfte verursacht. Das erste war der Überfall durch die Sabäer. Sie stahlen im Vers 14 und 15 bei einem Raubzug 500 Gespanne Rinder und 500 Eselinnen und töteten Hiobs Knechte, die dort mit auf den Feldern waren. Dann fiel Feuer vom Himmel, Feuer Gottes herab und die 7000 Schafe und die dazugehörigen Hirten wurden vom Feuer verzehrt, wahrscheinlich durch einen Blitz, einen Schlag bei einem riesigen Unwetter. Das dritte kam der Überfall durch die Chaldäer in Vers 17. Sie hatten 3 Abteilungen Krieger aufgestellt und raubten 3000 Kamele und töteten die Knechte, bis auf einen, der es Hiob berichtete. Und dann ist das Haus des ältesten Sohnes eingestürzt bei einem gewaltigen Unwetter und die 10 Kinder starben an diesem Tag. Vielleicht war es ein Wirbelsturm. Wir alle kennen Bilder von zusammengebrochenen Häusern, wenn es Katastrophen gab auf dieser Welt. Ihr Lieben, und wir fragen uns sicher alle, wie ging Hiob mit dem Leid der ersten 4 Prüfungen um? Wie reagierte er auf diese schrecklichen Ereignisse? Hiob, der ehemals reichste Mann im Osten, ist in wenigen Stunden vom Wohlstand ins Unglück, große Trauer und Armut versunken. Er stand plötzlich vor dem Nichts, musste ganz neu anfangen. Wird er nun seinen Gott verleugnen, wie Satan es vor dem Herrn behauptet hat? Nein. Wir lesen noch einmal die Antwort, ihr Lieben, und ich lese die ganz bewusst noch einmal aus Kapitel 1, Vers 20 bis 22. Nachdem Hiob all das begriffen hat, dieses riesige Leid, keiner von uns hat so viel Leid erlebt, da stand Hiob auf. Ich sage es nochmal, er zerriss sein Obergewand, schor sein Haupt, fiel auf die Erde und betete an. Und dann sagt er, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, nackt kehre ich zurück. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen und bei all dem sündigte Hiob nicht. Ihr Lieben, das Zerreißen der Kleidung und das Kahlscheren des Hauptes, das war in der damaligen Zeit, möchte ich fast sagen, eine Selbstverständlichkeit. Und es muss ein Schock gewesen sein für Hiob, all das zu durchleben. Und dann fiel er auf die Erde, aber nicht aus Verzweiflung, sondern aus Ehrfurcht Hier oben drauf, Helga, bitte. Aus Ehrfurcht vor Gott. Dankeschön. Hiob erkannte, dass dieser gewaltige Verlust seiner Geburt und seinem Tod irgendwie gleicht. Bei der Geburt sind wir alle nackt zur Welt gekommen. Und wenn wir sterben, geht's uns auch nicht anders. Meistens gibt man dann noch dem Beerdigungsinstitut das beste Kleid oder den besten Anzug, das Verstorbene mit. Und so geht's dann in Richtung Friedhof. Aber die Seele und der Geist gehen natürlich zum Herrn, wenn wir gläubig sind. Es muss ein Schock für Hiob gewesen sein. Er fiel nieder und betet an. Hiob erkannte, dass dieser gewaltige Verlust seiner Geburt und seinem Tod irgendwie glich. Ihr Lieben, und dabei wurde ihm plötzlich die Allmacht Gottes klar, der über allem steht. Und er betet aus tiefstem Herzen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Ich wünsche uns, dass wir alles Leid, das der Herr uns einmal zufügt im Leben, dass wir das genauso annehmen, wie Hiob das getan hat. Man kann auch als ärmster, mittelloser Mensch gottesfürchtig leben und in Tagen der Not am Herrn festhalten. Ich denke da auch an die vielen Märtyrer. Überlegt einmal, da sitzt man im Gefängnis und man soll umgebracht werden. Der Herr wird diesen Leuten einmal die Krone des Lebens geben, lesen wir in Offenbarung 3. Und ich finde das einfach wunderschön. Zurück zu Hiob. Seine Leiden waren an jenem schrecklichen Tag noch nicht beendet. Das wusste Hiob aber noch nicht. Ein zweiter Angriff Satans folgte nach einem erneuten Gespräch im Himmel zwischen dem Herrn und dem Satan. Eine ähnliche Szene wie in Kapitel 1. Nachdem der Herr den Satan auf seine Niederlage hingewiesen hatte, weil Hiob diese ersten vier Glaubensprüfungen bestanden hat, erwiderte der Teufel in einer damals bekannten Redensart Haut für Haut: Ja, dieser Hiob, der hat zwar den Tod der Kinder ertragen, aber geh mal an sein eigenes Leben ran, dann wird er doch von dir abfallen. Das war der Gedanke, den der Teufel hatte. Ihr Lieben, dass Gott nach dem Leid Hiobs weitere schlimme Dinge zugelassen hat, habe ich beim Lesen als junger Mann eigentlich nicht verstanden. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Stellt euch mal vor, er war der treueste, rechtschaffenste Mann auf Erden. Und jetzt muss er einmal so schrecklich leiden. Er weiß nicht warum. Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn er gewusst hätte, ja, Gott will dem Satan eine Niederlage zufügen, ja? Und dafür muss ich jetzt leiden, ich will dann da noch treu bleiben. Aber das ist ein ganz, ganz schwieriger Text. Ich lese jetzt mal den Text für die zweite große Szene, die Not machte. Hiob 2, Vers 1 bis 13. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch Hiob kam in ihrer Mitte, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und der Herr sprach zum Satan: Von woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet, und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit. Und dabei hattest du, Satan, mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. Da antwortete der Satan dem Herrn und sagte: Haut für Haut, alles was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Da sprach der Herr zu Satan: Siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Da sagte seine Frau zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb! Er sagte aber zu ihr: Wie eine der Törinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ich lese weiter, Vers 11. Es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman und Bildad von Schuach und Zophar von Naaman. Und sie verabredeten sich miteinander, um ihm ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Ist doch gut, wenn Freunde kommen normalerweise, ne? Aber jetzt lesen wir mal weiter. Als sie aber von fern ihre Augen aufhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Sie zerrissen ein jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Soweit der Bibeltext. Ihr Lieben, beim ersten Angriff hat der Satan Hiob das gesamte Vermögen genommen und er hat seine 10 Kinder verloren und fast alle Knechte. Und beim zweiten Angriff, hier geht es nun um Hiobs Gesundheit. In den gelesenen Versen werden uns Hiobs Prüfungen von Punkt 5 bis 7 berichtet und wir wollen sie einmal anschauen. Bei der 5. Prüfung schlug Satan den Hiob mit bösen Geschwüren am ganzen Körper. Es könnte die Pockenkrankheit gewesen sein, ihr Lieben. Offensichtlich war es eine Krankheit, die Wundschorf bildete und großen Juckreiz auslöste. Und das von den Füßen bis zum Kopf. Auch sein ganzes Gesicht war voller eiternder Wunden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in der Hitze da auch schnell kleine Würmchen aus diesen eitrigen Wunden hervorkamen. Völlig niedergeschlagen und entkräftet saß Hiob in der Asche. In seiner Hand hatte er die Tonscherbe, um den Juckreiz zu lindern. Aber dadurch wurden die Wunden wahrscheinlich immer noch größer. Es war ein Anblick zum Erbarmen. Diese Freunde haben 7 Tage und 7 Nächte nicht gesprochen, haben einfach neben ihm gesessen. Wer das Buch Hiob kannte, der sagt jetzt sicher, gut, dass sie nicht geredet haben, wären sie lieber nach Hause gegangen. Denn hinterher haben sie dem Hiob gesagt, du bist schuld an deinem Leid, weil du nicht gottesfürchtig gelebt hast. Ich nehme das mal vorweg. Ja, und wenn wir über die 7. Prüfung nachdenken, genauer hinschauen, dann sehen wir, dass die ersten 6 Prüfungen zur Ehre Gottes dienten. Aber die 7. Prüfung, wo Hiob beschuldigt wurde, ich denke, dass er da ein Stück im Glauben auch gewachsen ist. Wir werden das noch sehen. Im 2. Teil wollen wir über den Besuch der Freunde nachdenken. Wir wollen uns jetzt noch mit Hiobs Frau beschäftigen. Sie kam auch zu dem leidgeprüften Ehemann. Aber nicht, um ihn zu trösten, sondern sie fordert ihn auf, seinen Glauben aufzugeben. Überlegt das einmal. Wie viele Jahre haben sie im Wohlstand zusammengelebt, haben 10 Kinder gezeugt. Und dann kommt die Frau und sagt, hör mal, jetzt geht's uns so schrecklich, jetzt gib endlich deinen Glauben auf und mach Selbstmord, mach Schluss. Tja, Hiobs Frau hatte natürlich unter den Schicksalsschlägen genauso gelitten wie ihr Mann selbst. Es war auch für sie traumatisch, mitzuerleben, wie das ganze Vermögen verschwand und wie ihre 10 Kinder getötet wurden. Kinder, die sie unter Schmerzen geboren hatte. Und so steht sie jetzt vor ihrem Mann. Ein Bild des Elends, dieser Hiob voller Geschwüre. Da sitzt er mutlos und verzweifelt in der Asche. Es war unerträglich für sie und ihr Herz war voll Bitterkeit gegen Gott, der all das zugelassen hat. Anstatt zu ihrem kranken Mann zu stehen und ihn zu trösten, versetzt sie ihm einen zusätzlichen Schlag. Fluche Gott, stirb! Wir haben es schon gelesen, bring dich um! Dadurch war sie ihm keine Hilfe, sondern reagierte wie viele Menschen seit Jahrtausenden, die Zeiten des Segens aus Gottes Hand gerne annehmen, aber in Zeiten der Not vom Glauben abfallen und sagen, nee, mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Hiob sagt, wie eine der Türinnen redest, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Diese Aussage Hiobs beweist eindeutig, dass Satans Vorhersage vor Gott falsch war. In Hiob 27, Vers 5b bestätigt er den sogenannten drei Freunden noch einmal, dass er bis zum Tod an seinem Glauben festhalten wird. Ich lese mal den Text. Fern sei es von mir, euch Recht zu geben. Bis ich verscheide, lasse ich meine Rechtschaffenheit nicht von mir weichen. Möge der Herr diesen Wunsch in unsere Herzen legen, dass auch wir bis zum letzten Atemzug ganz, ganz nah bei ihm bleiben, egal was das Leben bringt, ob Freude oder Leid. Ihr Lieben, ich denke jetzt gerade daran, ich komme mit meinem Text heute nicht durch. Ich muss zwischendurch wieder Schluss machen und dann wären es nicht vier Teile, sondern vielleicht fünf oder sechs Teile, wenn wir über Hiob nachdenken. Aber ihr Lieben, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Ja, überlegt das einmal. Wir sind auf dem Weg nach Hause in die himmlische Herrlichkeit. Und wie lange werden wir da sein? 1 Million Jahre? 100 Milliarden Jahre? Nein, in Ewigkeit werden wir dort sein. Und jetzt sehen wir mal unsere ganze Existenz, da sind dann vielleicht wie bei Hiob 3, 4 Jahre des Leidens. Gott hat ihn ja hinterher mehr gesegnet als vorher. Ja? Aber dieses Leid, das hat diesen Mann ein Stück verändert. Leider ist seine Ehe kaputt gegangen. Wir sehen, dass das hinterher anders weitergegangen ist. Gott hasst Scheidung. Ja? Aber die Bibel macht deutlich, wie wichtig es ist, dass Mann und Frau zusammenhalten. Und das will ich hier noch einmal deutlich machen. Dass man miteinander Leid und Schmerz bespricht, durchbetet, soweit man einen gläubigen Partner hat. Das geht natürlich auch oft nicht. Wie viel Leid kommt über Menschen, die einen ungläubigen Ehepartner wählen und dann über Jahrzehnte leiden. Ja, der eine will in die Gemeinde gehen und der andere sagt, habe ich nichts mit zu tun. Wir fügen uns manchmal Leid selber zu. Und was schreibt Salomo in Prediger 4, Vers 9? Zwei sind besser dran als ein Einzelner. Wenn doch die Frau Hiobs ihn getröstet hätte, ja? Und die kommt und haut ihm eine runter, macht Schluss. Wir wollen nicht mehr Gott wohlgefällig leben. Zwei sind besser dran als einer. Ich lese mal weiter. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihn warm. Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei widerstehen. Aber ihr Lieben, es gibt tatsächlich Fälle, wo Männer und Frauen nicht zusammenstehen im Leid. Wo man dann die ganze Schuld auf den Partner schiebt. Der andere ist schuld, nicht wir. Ihr Lieben, das ist vor Gott nicht richtig. Hiobs Frau hat ihn ganz sicher verlassen. Die wollte mit diesem Mann nicht mehr zusammenleben, diesem Häufchen Elend da in der Asche. Ja, es war dämlich, wenn ich das menschlich beurteile. Überlegt mal, der größte Segen lag noch vor Hiob. 140 Jahre. Die Frage für mich ist auch, wie gehen wir mit dem Leid anderer um? Hiobs Frau ist ein ganz schlechtes Beispiel. Das sollten wir nicht tun. Ich habe mir eigentlich viele Beispiele aufgeschrieben. Ich dachte da an den barmherzigen Samariter. Ja, wie geht er mit dem Leid eines anderen um? Er hilft diesem Mann. Er setzt ihn auf sein Reittier. Er bringt ihn in die Herberge. Und so sollten wir eigentlich unser Leben leben. Ja, ich habe da 5 Punkte zusammengesetzt, aber meine Zeit ist jetzt um. Ich mache hier an dieser Stelle einfach für heute Schluss. Aber wir wollen dem Herrn danken, dass er uns liebt. Er lässt manchmal Leid in deinem und meinem Leben zu. Lasst uns Ja dazu sagen. Und wir werden einmal im Himmel, wenn wir tatsächlich noch solche Fragen haben, die Antwort kriegen, warum das in deinem und meinem Leben passiert ist. Ja. Und deshalb, lasst uns Ja sagen zu allem, was Gott zulässt. Aber wir wollen uns nicht selber Leid und Elend und Schmerzen zufügen. Da können wir vieles verhindern, wenn wir nach Gottes Wort und Plan leben.